ganz kurz vorab, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wirst du auch meinen Newsletter lieben. Geh einmal auf jörg-mosler.de/newsletter und trag dich dort kostenfrei ein. Schließ dich über 3000 Unternehmern an und erhalte 2 E-Mails pro Woche für mehr Mitarbeiter und Azubis. jörg-mosler.de/newsletter. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo zusammen, ich grüße euch, hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast mit einem alten Bekannten und einem immer aktuellen Thema, nämlich der Brücke zwischen Büro und Baustelle. Hallo, schön, dass du da bist, Achim Meißenbacher.
Ja, hallo Jörg, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich immer, wenn du da bist. Für alle aus der Handwerksblase, die dich doch noch nicht kennen sollten, das können ja nicht so viele sein, sag uns ganz kurz, was du täglich so machst, wenn du nicht mit mir oder für dich selbst, du hast ja auch einen Podcast aufnimmst.
Ich bin einer der Geschäftsführer und Gründer von Memomeister und wir helfen mit Memomeister, dass Handwerker, wie du es gerade im Titel auch schon ein bisschen mitklingen lassen hast, die Brücke zwischen Büro und Baustelle einfach viel besser in den Griff bekommen. Ja.
Ja, also Memomeister, für alle, die das nicht kennen, solltest du kennen, natürlich wirst du es in den Shownotes finden. Gut, Brücke zwischen Büro und Baustelle. Ich denke mal, jeder hat jetzt da so sein eigenes Bild im Kopf von dieser Brücke. Ja, die einen mit einem schönen Flüsschen, die anderen mit einem eher reißenden, chaotischen Flüsschen. Aber wie würdest du jetzt dieses Bild selbst beschreiben? Also was ist für dich die Brücke zwischen Büro und Baustelle? Wie stellst du dir das vor?
In allererster Linie sind es erstmal die menschlichen Beziehungen, die da sind oder auch nicht da sind. Also die Mitarbeiter im Büro und die Mitarbeiter auf der Baustelle, die miteinander die Projekte vorantreiben müssen, egal ob es jetzt Projektleiter ist oder Assistenzen und egal ob es der Obermonteur, Monteur oder vielleicht sogar auch der Azubi ist, dass die miteinander die Projekte einfach im Fokus haben.
Okay.
Relativ einfach.
Relativ einfach, okay. Also, das war jetzt relativ kurz gesagt, aber für jeden, der das schon mal gemacht hat, also Baustelle von Beginn bis Ende durchgezogen, zusammen mit dem Kunden, zusammen mit dem Büro und den Leuten auf der Baustelle, der weiß, dass es da sehr, sehr viele einzelne Schnittpunkte gibt und der Achim hat die mal alle identifiziert, hat da auch ein wunderbares kostenfreies PDF dazu gemacht, das du übrigens auch in den Shownotes finden wirst. Und da stehen super, super tolle Sachen drin, die ich, obwohl ich auch 16 Jahre im Handwerk gearbeitet habe, so noch nicht kannte. Ja, also da stehen richtig, richtig coole Sachen drin. Und über die werden wir natürlich auch sprechen, ja, musst du dranbleiben, damit du alle mitbekommst, ja, also ganz, ganz wichtiger Punkt. Okay, wie bist du das Ganze selbst angeflogen? Also wie hast du für dich, das ist ja auch jetzt was ich dann im Unternehmen machen muss, wie hast du diese einzelnen Felder dann identifiziert? Also wie geht man da vor? Weil Brücke zwischen Baustelle und Büro, ja, okay, ist eine große Brücke, aber wie geht man jetzt vor, dass man auch diese einzelnen Punkte, an die man wirklich ran muss, identifizieren kann im Unternehmen? Wie mache ich das?
Also in allererster Linie erstmal reingucken und sagen, okay, wo haben wir eigentlich überall Reibungsverluste im Unternehmen? Also es gibt ja klassische Fehler, die einfach passieren. Ein Mitarbeiter hat vergessen, irgendwas ans Auto zu laden, ist auf der Baustelle, muss nochmal zurückfahren. Das sind ja teilweise so Kleinigkeiten. Ein ganz großes Element ist, ganz am Ende von dem Leitfaden steht es drin, der Umgang mit dem Sonderwunsch. Da kann man viel dran aufhängen, weil da extrem viel verloren geht an Reibungsverlusten, an Motivation vom Kunden. Da können wir ja gerne nachher noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber jetzt auf der abstrakten Ebene, wenn du angefangen hast, dir diese Fehler anzuschauen, ja, dann gibt es verschiedene Ursachen. Und ein paar dieser Ursachen sind Kompetenzfehler. Also Kompetenzfehler sind alles die Fehler, wo der Mitarbeiter einfach nicht konnte, weil er vielleicht nicht ausgebildet genug war oder es einfach nicht wusste oder er auch seine Kompetenzen überschritten hat, also Dinge getan hat, die er hätte eigentlich gar nicht tun dürfen. Und da gibt es noch 3 andere Fehlerarten und die beschreibe ich da auch ziemlich ausführlich, weil wenn man dann anfängt, diese verschiedenen Probleme zu klassifizieren, dann fällt einem irgendwann auf, hey, Es ist nicht, also in seltensten Fällen ist es eigentlich der Mitarbeiter alleine, der das Kind in den Brunnen geworfen hat, sondern es sind eigentlich die Systeme und der Umgang miteinander und Prozesse, die man vielleicht stiefmütterlich behandelt, wenn überhaupt. Und wenn man das alles so zusammenträgt, dann merkt man, wenn man eine Führungskraft ist, merkt man irgendwann, hey, ich kann mich jedes Jahr wieder, manche machen das jahrzehntelang, über meine Mitarbeiter aufregen, oder ich kann irgendwann mal anfangen und gucken, hey, vielleicht muss ich was ändern, damit die Mitarbeiter nachher am Ende vom Tag nicht frustriert heimfahren, sondern stolz heimfahren. Und das ist unter anderem auch dir geschuldet, lieber Jörg, weil du hast doch mit dem Handwerkmagazin mal diese Umfrage gemacht mit dem Frust bei den Mitarbeitern. Erinnerst du dich?
Ein bisschen, ja. Kann ich mich ein bisschen dran erinnern, ja. Aber du kannst gerne sagen, was rausgekommen ist. Ja.
Also da, Gast heute. Da war der Hintergrund, Kündigungsgrund Nummer 1 zu suchen, warum verlassen und Mitarbeiter ein Handwerksunternehmen? Und die Antwort, die dabei rauskam, war, weil es chaotisch ist und weil es im Unternehmen einfach vieles nicht organisiert genug ist und man im Unternehmen nicht genau weiß, wie soll man Dinge tun. Und ich habe dann noch ein bisschen tiefer geschaut und auch mit vielen meiner Kunden geredet. Ich rede ja extrem viel mit meinen Kunden und herausgefunden, die Organisation ist noch nicht der Kündigungsgrund wahrscheinlich, sondern frustriert abends nach Hause zu fahren und einfach keinen Bock mehr auf den Job zu haben, weil du sagst, ich kann es denen ja sowieso nicht recht machen. Und das ist was, wo ich glaube, ich bin mir sicher, wenn ein Unternehmer das versteht, wie ist das eigentlich die Gefühlssituation, wenn die abends nach Hause fahren und kann ich daran was ändern, dass man dann auch anfangen kann, was zu ändern.
Also gebe ich dir absolut recht. Also das Chaos an sich ist jetzt nicht, ist dann schon der angegebene Kündigungsgrund, aber logischerweise das, was durch das Chaos entsteht, der
Frust. Die Emotion,
dass man sich gegenseitig anschreit, dass ich nach Hause komme und schlechte Laune habe und dann von meinem Mann / meiner Frau angeschrien werde, weil ich schon wieder mit schlechter Laune nach Hause komme. Ja. Und das eine bedingt dann am Ende des Tages das andere, da gebe ich dir absolut recht.
Und darf ich da noch eins dazu sagen? Man kann sich es auch genau umgekehrt vorstellen.
Alles hier.
Man kann sich es auch genau umgekehrt vorstellen. Wenn du jetzt Zuhörer bist und du hast ein Handwerksunternehmen und deine Mitarbeiter fahren abends nach Hause, weil sie vielleicht mal eine Überstunde machen müssen oder weil sie vielleicht mal von den Kunden die Extrameile gegangen sind und sie würden zu Hause dein Unternehmen verteidigen. Also einfach nach Hause fahren und sagen, gerade egal, weil es total cool und es war heute nötig, aber das war wichtig. Also dann hast du Mitarbeiter, die zu Hause die Fahne hochhalten. Und wenn du aber das Gefühl hast, die fahren abends nach Hause und gehen dann ins Tal der Tränen und der Sorgen mit ihrem Partner, dann hast du ein richtig großes Problem. Und das kann man natürlich dann angehen und sagen, okay, wo entsteht eigentlich der Frust? Und mit Hauptblick auf die Monteure, die Mitarbeiter, die auf die Baustelle gehen, wenn der Frust beim Kunden entsteht, dann ist es halt ein mega großes Alarmsignal.
Ja, jetzt bist du schon ziemlich weit gedanklich. Jetzt muss ich gucken, dass ich dich wieder zurückkriege.
Ja, gerne.
Weil wir ja noch beim Identifizieren waren. Also du hast einen so einen Punkt genannt, es fehlt Material oder das Werkzeug ist nicht da oder der Container kommt zu spät. Also es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Dinge und Kleinigkeiten, die schief gehen können. Und Wie gehe ich jetzt ran? Also wenn ich jetzt das höre und sage, ja, also ich glaube, meine Mitarbeiter gehen oft nach Hause und sagen, das war wieder ein Scheißtag. Wie fange ich an zu identifizieren? Gehe ich einfach mal die Baustellen der letzten 3 Monate durch und schreibe mir auf, da ist das gewesen, da ist das gewesen und dann mache ich eine Top-4-Liste oder eine Top-5-Liste. Wie würdest du das am ehesten angehen, um diese wirklich relevanten Punkte zu identifizieren, dass ich auch weiß, woran wir am Ende des Tages dann gemeinsam arbeiten sollen?
Ja, also das ist auf jeden Fall mal ein Punkt, wo du sagen kannst, du kannst einfach selber durchgehen, mit den Projektleitern drüber sprechen, vielleicht mit den Monteuren drüber sprechen, wo sie Themen hatten. Dann wirst du ganz viele, sagen wir mal, Post-its oder Zettelchen aufschreiben und du kannst auch da einen Workshop machen und so weiter. Aber wenn du das aufgeschrieben hast und die Zettelchen hast, dann hast du eine große Liste, da bin ich mir sicher. Mich hat das bei Workshops auch immer wieder, schon seit Jahren. Und das Lustige ist, die sind zu 80-90% deckungsgleich, die Probleme, die Handwerksunternehmen ab einer gewissen Größe, muss man dazu sagen, mit ihren Mitarbeitern haben. Das sind immer wieder die gleichen Themen. Und ich glaube, das Wichtige ist dann gar nicht so in den Aktionismus zu verfallen, sondern einfach mal festzuhalten und sagen, hey, warum machen wir das denn immer wieder? Und dann nicht anfangen, im Kleinen, quasi im Alltag, die kleinen Probleme zu beseitigen, sondern zu sagen, hey, wenn wir immer wieder Kommunikationsprobleme haben, also Austausch und so weiter, dann ist vielleicht sinnvoll, jetzt nicht in den Häuserkampf zu gehen, sondern zu sagen, okay, was können wir denn strukturell besser machen bei unserer Kommunikation? Und da ist also eine Problemlösung da dazu, ist es dann eher nicht zu sagen, ich gehe jetzt auf die Baustellen mit und ich gucke jetzt, dass ich da noch viel mehr das Mädchen für alles bin als Chef oder als Projektleiter, sondern ich gehe hin und sage, wie mache ich eigentlich zum Beispiel mein Projektbriefing, also diese Projekteinweisung? Welche Informationen habe ich eigentlich? Welche fehlen noch? Und welche fehlen eigentlich immer auf jeder Baustelle? Und dann zu sagen, wem seine Verantwortung ist es eigentlich, vorab schon mal die Informationen so zusammenzutragen und den Mitarbeitern so zur Verfügung zu stellen, dass sie gar nicht mehr nachfragen müssen. Und das ist das, was ich auch in diesen ganzen Podcast-Folgen immer wieder erwähnen und herausarbeite. Symptomatisch hast du quasi den Pickel, ja. Aber grundsätzlich ist es vielleicht die schlechte Ernährung. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, ist es nicht, dass du das Falsche isst, sondern vielleicht, dass du das Falsche einkaufst. Also es gibt immer noch eine Ursache, die davor kommt. Und wenn du dann deine Einkaufsgewohnheiten isst, dann hast du vielleicht nachher alle Probleme nicht mehr, die mit der falschen Ernährung zusammenhängen. Ich hoffe, das Bild war jetzt nicht allzu weit weg. Aber das ist im Prinzip der Kern, nicht zu sagen, ich drücke nachher oder brauche Klerasil, in Anführungszeichen, sondern ich arbeite halt ursächlich und da gucke ich nach dem smartesten Hebel, den ich im Unternehmen habe.
Okay, also wenn es auf der Baustelle schief läuft, dann gehe ich nicht erstmal auf die Baustelle, sondern ich frage mich, was ist davor alles passiert, dass dieser Fehler, also dieser Pickel, um in deinem Beispiel zu bleiben, entstanden ist. Okay, gut, hab ich soweit verstanden. Lass ich ganz kurz nochmal zurückgehen und eine Frage stellen, weil du gesagt hast, die Probleme sind in der Regel bei allen Unternehmen relativ deckungsgleich. Mhm. Das würde mich interessieren. Über welche Probleme sprechen wir hier? Was habt ihr da identifiziert?
Also Mitarbeitermotivation ist eines der größten Probleme. Und da hängt alles mit zusammen. Einfach, dass sie den Kopf ausschalten, nicht mitdenken, dass sie einfach Verantwortung an andere übergeben. Und zwar hin und her, da gibt's so ein Verantwortungspingpong, ja. Der Projektleiter denkt, die Leute auf der Baustelle denken nicht mit, die auf der Baustelle sagen, ja, der Projektleiter denkt nicht mit. Und das ist einfach so ein Motivationsthema, ja. Das hat man immer wieder und das resultiert sich dann in verschiedenen kleinen, um im Bild zu bleiben, in verschiedenen kleinen Pickeln. Und dann sagt man, okay, offensichtlich habe ich hier ein Thema und muss oder sollte danach schauen, wie kriege ich eigentlich hier bessere Beziehungen, deswegen habe ich es eingangs gesagt, wie kriege ich eigentlich hier bessere Beziehungen hin miteinander. Dann haben wir das ganze Thema Umgang mit Kunden, also Kunde wünscht sich was, Kunde hat ein Thema, Kunde hat zum Beispiel den Sonderwunsch oder ist aus irgendeinem Grund unzufrieden. Mitarbeiter wissen nicht genau, wie gehe ich eigentlich auf den Kunden zu oder mit dem Kunden um, dass man das ganze Kundenspektrum als Thema hat. Und da entstehen dann auch wieder viele verschiedene Pickel. Und ich finde das Bild übrigens gerade ziemlich gut. Und ein natürlich hässliches Gesicht gegenüber dem Kunden von der Firma, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte. Dann gibt es teilweise Unternehmen, die halt extrem viel investieren in Positionierung, in Marketing, in Social Media. Und dann klingelt der Mitarbeiter beim Kunden und macht quasi mit den ersten zwei Sätzen alles wieder zunichte, was man sich mühsam aufgebaut hat. Also auch hier so Kommunikationsregeln ist ein Thema. Und dann Performance. Es gibt viele Probleme, die aufgrund von, sagen wir mal, Projekt-Multitasking entstehen. Ja, ich bin da noch nicht ganz fertig, aber habe dem Kunden schon versprochen, dass ich dorthin muss. Und dann habe ich ganz viel Hektik hin und her und da entsteht natürlich dann Stress und dann heißt, ich muss noch X oder Y fertig machen und muss nachher aber nochmal darüber zu der Baustelle und das kriegen Mitarbeiter mit, wenn die Chefs gestresst sind, das kriegen Kunden mit, weil sie denken, okay, wenn das jetzt gerade mit dem alten Kunden von letzter Woche noch aufgeräumt werden muss, dann bin ich vielleicht der Mops, bei dem nächste Woche noch was aufgeräumt werden muss. Und da gibt's einfach im ganzen Thema Stress, Performance, Hickhack, Hackmack, ein ganz großes Thema, wo viele Fehler entstehen.
Okay, also das sind jetzt große Themen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann stecken in diesen großen Themen logischerweise noch die Unterthemen drin, die dann ja die großen Themen, sage ich jetzt mal, aufmachen. Ja, also wieder bei Pickel zu bleiben. Ja, ich habe gerade so im Kopf.
Also ein großes Problem ist ein ganz großes Problem ist das, was dabei immer entsteht, oder nicht immer, aber sehr oft entsteht, ist Nachträge, Sonderleistungen, die falsch gemacht worden sind, die nicht richtig dokumentiert sind, die nicht zur Abnahme führen, die nachher nicht zu bezahlten Rechnungen führen, die nachher zu Kunden führen, die sagen, habe ich nie beauftragt, oder ich habe es beauftragt und ich habe es ja nicht gemacht. Und die Mitarbeiter einfach dann in vielerlei Hinsicht frustriert dabei rauskommen, und auch der Kunde nachher nicht unbedingt sagt, es ist ein Handwerker, den kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen, sondern eher so, jo, der hat sein Handwerk im Griff, aber sonst nichts. Oder die wissen, da weiß A nicht, was B tut. Und das sind alles so Alarmsignale, die man dann nachher beim Kunden quasi entfacht.
Im Grunde läuft es doch bei allen diesen Themen auf Folgendes hinaus. Ich lege als Verantwortlicher mal klar fest, was will ich, kommuniziere das, und dann machen wir uns Gedanken drüber, wie setzen wir das dann in die Tat um. Sehe ich das so richtig? Das wäre jetzt aus meiner Sicht der sinnvollste Weg, um da ranzugehen.
Ja, das ist, glaube ich, die Podcast-Folge 3. Das ist ja eine sechsteilige Reihe, die ich dazu aufgenommen habe. Also im Teil 3 geht es ums Thema Raster bringt Zaster, weil genau das, was du gerade erwähnt hast, dann ein scheinbar eher so Lösungsansatz sein könnte, dass ich sage, okay, ich muss halt klarer definieren, was ich möchte, muss meine Prozesse klarer definieren, und dann wird die Mannschaft schon wissen, was sie tun und wie sie tun sollen. Und dann sage ich, ja, das könnte sein, aber vielleicht ist es, ich hatte vorhin mit diesen falschen Einkaufsgewohnheiten, das ist da vielleicht auch so eine Ursache. Da hatte ich einen Kunde bei mir, der gesagt hat, er möchte seine Prozesse haben wie bei McDonald's. Und da geht es ja darum, dass jeder Mitarbeiter genau weiß, wie es zu tun ist, und die Systeme ihn unterstützen, Fritteuse piepst und Zeit wird getrackt, wie lange dauert was und so weiter. Du kennst es ja. Und da sage ich, das funktioniert wunderbar, wenn du Burger verkaufst und Pommes. Und wenn du aber jetzt einen durchschnittlichen Handwerker anschaust, der hat halt mehr im Portfolio. Allein bei den Dachdeckern, energetische Sanierung, Photovoltaik, Wartungen und so weiter. Ja. Und bei den Sanitärern sind es noch mehr, und bei den Elektrikern ist meistens noch mehr. Und wenn du dann deine Mitarbeiter jeden Montag einweisen musst und sagst, hey, diese Woche machen wir eine Klingelanlage, ja, nächste Woche ist es aber der Notstromverteiler von Tralala und die Woche drauf reparieren wir XY, dann musst du deinen Mitarbeitern jedes Mal wieder alles von Anfang an erklären. Und deswegen könnte es sein, dass bevor du selbst loslegst und sagst, wie machen wir meine Prozesse, du überlegst, welche Projekte sollten wir eigentlich in Zukunft akquirieren? Was macht der Mannschaft besonders viel Spaß? Was sind unsere Stärken? Wo können wir den besten Nutzen gegenüber dem Kunden erbringen? Und dann ist es unterschiedlich. Wenn du einen Maler nimmst, zum Beispiel, der kann total kreative Innenraumgestaltung machen und hat eine Mannschaft, die das gut macht, dann ist das die Positionierung. Er kann aber auch ein Maler sein, der sagt, er ist extrem gut in Fassadenfläche machen oder Trockenbauelemente setzen oder was auch immer, dann ist das denn seine Stärke, wo ihm gut liegt. Und wenn er das dann dafür entscheidet, muss er wesentlich weniger erklären übers Jahr. Die Kunden werden durchschnittlicher zufriedener, weil er sagt, hey, nächste Woche machen wir dasselbe wieder wie letzte Woche. Und das könnte sogar sein, dass es ein kreatives Ding ist. Also nächste Woche machen wir wieder schön Innenraumausstattung von einem Altbau. Aber dann wissen die Leute halt, auf was sie achten müssen. Abdeckung, Kundenkontakt und so weiter. Ich glaube, das Bild ist klar. Also immer zurückgehen zum Gucken, wo ist eigentlich die Ursache von den Problemen. Und dann erst anfangen, die Lösung zu entwickeln.
Okay, da hatte ich auf dem Zettel, ja, da hast du mir jetzt den tollen Podcast-Interviewer-Fragen-Effekt weggenommen. Hatte ich noch auf dem Zettel. Aber gut, ich gehe jetzt drauf ein, weil du es jetzt gesagt hast. Mhm. Also logischerweise, wenn ich nicht immer ähnliche Aufträge habe und mal identifiziere, wo sind wir gut, was macht uns Spaß, womit verdienen wir Geld, was sind die Kunden, die wir gerne hätten, dann ist es auch leichter, hinten raus Prozesse zu, ich nenne es jetzt mal, standardisieren. Also ganz so wie bei McDonald's wird es halt einfach nicht, Häuser halt nicht so gleich
das sind. Das will ja auch keiner, Burger, ehrlicherweise. Das ist also jetzt nicht das Bild entstehen, dass das das Ziel wäre.
Ja. Aber dass das, um bei deinem Einkaufsbeispiel zu bleiben, eben auch wichtig ist, wenn ich die falschen Kunden oder Projekte einkaufe, tue ich mich eben viel, viel schwieriger, etwas immer gleich vom Prozess her ablaufen zu lassen und immer besser zu machen, wenn ich eben mich jeden Tag auf was Neues einstellen muss. Also das war jetzt, glaube ich, so der wichtige Hinweis von dir,
genau,
wenn ich den nochmal.
Ja, genau. Ja.
Gut unterstrichen habe. Okay.
Richtig.
Aber, also wenn ich das getan habe, brauche ich ja trotzdem, also ich sag mal so, wenn ich jetzt sage, ich nehme das Dachdeckerbeispiel, ich habe mich auf Steildecker spezialisiert oder ich habe mich auf Flachdächer spezialisiert, egal was es dann ist, ich brauche trotzdem einen festgelegten Ablauf oder muss kommunizieren, was hätte ich gerne, wenn der Kunde, Zusatzauftrag auf der Baustelle vergibt, dann ist es ja hinten raus egal, ob ich mich vorher auf Steildächer oder auf Flachdächer spezialisiert habe. Wenn der Kunde sagt, ich hätte da ganz gerne noch ein vergoldetes Dingerchen dran, dann muss ich festlegen, okay, so und so soll das bitte ablaufen, wenn der Kunde diesen Wunsch an euch heranträgt. Ich bleib gleich mal bei diesem Beispiel, weil soweit ich mich erinnern kann, hattest du da auch speziell was in den Podcast-Folgen und auch in deiner Checkliste dazu? Gerade für diesen Fall.
Ja, genau, das ist der Baustein 6, der ist mir, den finde ich auch persönlich fast am coolsten, weil der einen relativ klaren Prozess beschreibt und auch das Problem beschreibt, nämlich Kunde möchte eine Änderung der Leistung. Und es ist dann eigentlich auch erstmal egal, ob das ein VOB oder ein Privat oder was auch immer ist. Der Kunde wird sich im Laufe des Projektes unsicher, ob er nicht noch eine Änderung haben wollen würde. Und da ist es, glaube ich, die Folge fängt auch an mit dem Beispiel von einem Dachdecker, einem Kunde von uns aus NRW ist der, glaube ich, der Rollenspiele macht mit seinen Mitarbeitern. Und er hat gesagt, die trainieren in Rollenspielen den Umgang mit, zum Beispiel Kunde will eine Sonderleistung. Und das ist, ich kann das jetzt nicht die ganze Folge ausbreiten, aber im Kern ist es, die Mitarbeiter sind angewiesen, Sonderleistung, Sonderwünsche erstmal nicht unbedingt in Fokus zu rücken, sondern zu dokumentieren, was es an Aufwand bedeuten würde, damit der Kunde wahrnimmt, ey, das ist kein, machen wir mal nebenher, Ding. Weil bei den meisten Handwerkern ist auch so, dass die Sonderleistung, Regieaufträge, wie sie auch immer heißen, gar nicht den Deckungsbeitrag gar nicht wieder einspielen, weil der Vollkostensatz viel größer ist wie der Stundenlohn. Und deswegen ist es eigentlich immer defizitär ist, wenn der Kunde sich irgendwas extra leisten will. Wenn man aber dann den Mitarbeiter drauf trainiert, dann sagt, wenn der Kunde das möchte, sagst du gerne, ich nehme die Fotos auf, ich halte es fest, ich gebe das ins Büro weiter, jetzt immer wieder Brücke, Büro, Baustelle, dann weiß der Kunde schon, okay, das geht jetzt nicht einfach nebenher, das macht er jetzt nicht einfach mal so. Und dann fragt der Mitarbeiter den Kunden auch, wie sicher sind sie denn, dass sie das jetzt anders haben möchten? Ist es nur ein, wir überlegen mal, oder haben Sie die Entscheidung eigentlich schon getroffen, dass so es nicht werden soll? Und wenn der Kunde dann darauf antwortet, dann weiß man schon, wie wichtig das dem Kunden ist und dass man den Kostenvoranschlag dazu erstellen muss, wenn man den Kunden ja glücklich halten will. Aber dass im Kostenvoranschlag dann einfach auch Umplanungsleistungen, Disponierungsleistungen, Materialnachbestellungsleistungen, das sind alles so Kosten, die auflaufen, die man nicht auf dem Regiezettel stehen hat, dass man das dem Kunden im Kostenvoranschlag eben mitteilt. Und dann kann der Kunde das bestellen und der Mitarbeiter, der auf der Baustelle ist, ist einfach komplett raus, weil er nicht das Angebot schreibt und weil er auch nicht die Bestellung entgegennimmt, sondern der Kunde das dann bestellt und dann der Mitarbeiter das gegebenenfalls selbst oder ein anderes Trupp oder jemand anders jetzt oder in einem halben Jahr oder wann auch immer umsetzt. Und wenn der Kunde dann die Rechnung bekommt, weiß der Kunde genau, was auf ihn zukommt. Gegenbeispiel ist, Kunde wünscht sich was, der Mitarbeiter ist, mache ich Ihnen heute Mittag noch schnell dazu. Eine Woche später kommt der Kunde und sagt, was habt ihr denn da gemacht? Dann sagt er, das wollten Sie doch. Ja, nee, also mein Mann wollte das, aber ich wollte das nicht. Und dann steht man da und dann muss es wieder zurückbauen oder was auch immer. Also da läuft man ganz oft in Kommunikationsfehler rein, wenn man das nicht ordentlich aufsetzt, diesen Prozess.
Okay, also, aber da sind wir jetzt dann wirklich klassisch dabei, dass man eben als Verantwortlicher sagen muss, pass auf, wenn der und der Fall eintritt, also das ist ja jetzt nicht nur, der Kunde hat einen Sonderwunsch, sondern da gibt es ja mehr Fälle, die auf einer Baustelle eintreten. Mhm. Bei Fall X machen wir das, bei Fall Y machen wir bitte das. Ich bleibe jetzt mal bei dem Thema, Kunde wünscht sich noch was zusätzlich, weil dann können wir jetzt wunderbar auch noch Memo-Meister mit einbauen. Ja, dann ist es ja auch wieder wichtig, dass ich sage, pass auf, also wenn der Kunde zusätzlich was möchte und ihr seht, das ist ein großer Aufwand, dann kommuniziert das so und so, dann macht bitte Bilder, dann sind wir ja auch wieder dabei. Bild ist ja nicht gleich Bild, ja, also ich kann ja nicht auf jedem Bild das erkennen, was ich brauche. Also da muss ich ja dann auch wieder sagen, pass auf, mach das bitte so, mach eins von hier, mach eins von da, eins von oben, eins von links, eins von rechts, je nachdem, was man eben hat. Und dann habe ich das Praktische, also ich kenne das noch aus meiner Zeit, wo wir auf jeder oder in jedem LKW eine Digitalkamera hatten, weil da war das noch nicht so mit Handys und mal schnell überall Fotos machen, sondern da hatten wir eben eine Digitalkamera drin und wenn die Fotos gemacht haben, kamen die mit der Speicherkarte an und dann hat man es wieder auf ein anderes System gezogen. Geht ja heute alles viel schöner. Also
viel einfacher, ja.
Nehmen wir mal an, da kannst du uns ein paar Infos dazu geben. A, zum Thema, wie instruiere ich meine Mitarbeiter, dass die gute Fotos machen? Und wie kann man es dann auch, du kannst gerne ein bisschen Werbung machen, ja? Wie kann ich es dann auch sinnvoll mit Memo-Meister verarbeiten? Also wie funktioniert sowas?
Ja, also das ist, du sprichst da quasi einen ganz sensiblen Punkt an. Das ist auch an der Stelle diese Mitarbeitermotivation. Und diese ganze Podcast-Reihe, alles, was ich da drumherum mache mit Memo-Meister, machen wir, weil wir festgestellt haben, die Hälfte von dem, was wir tun, ist die Software-Tool. Die andere Hälfte ist erklären, was ist eigentlich falsch, was läuft eigentlich schief, wie kriegst du es besser hin, wie kannst du deine Mitarbeiter mitnehmen. Weil erst wenn es nachher im Alltag in die Gewohnheit kommt bei den Mitarbeitern, erst dann ist Memo-Meister erfolgreich bei unseren Kunden eingeführt und erst dann haben wir quasi eine glückliche Kundenbeziehung von uns zum Kunden, weil die Mitarbeiter es nutzen. Und dann fängt es auch an, dass unsere Kunden gegenüber ihren Kunden, also dem Endkunden, eine bessere Beziehung haben. Und das ist quasi unser angestrebtes Erfolgsziel. Und um das zu erreichen, braucht man die Mitarbeiter mit an Bord. Und damit die es verstehen, müssen wir grundsätzlich halt hingehen und nicht einfach nur sagen, wir brauchen ein paar mehr Fotos. Ja, das ist so wie wenn du sagst, ich habe heute Hunger, mach mir mal was zu essen. Dann weiß ich aber immer noch nicht, was ich essen will. Also McDonald's oder Drei-Sterne-Menü oder Rohkost oder Frühstück oder Abendessen oder Keto oder was auch immer. Sondern ich muss ganz bewusst wissen, selbst als Führungskraft, für was brauche ich Fotos? Und ich muss wissen, dass meine Mitarbeiter wissen, für was wir diese Fotos brauchen. Und der Sonderwunsch ist so ein tolles Beispiel, weil es da jedem relativ schnell klar wird, wenn ich anfange und meinem Mitarbeiter 1:1 vordiktieren würde, was er dokumentiert, dann kann er es immer nur falsch machen. Weil ihm fehlt, das ist wie bei einer Checkliste. Das Wichtige bei der Checkliste ist immer, dass das, was zwischen den zwei Check-Items steht. Und wenn ich jetzt anfange und sage, lieber Mitarbeiter, wenn der Kunde einen Sonderwunsch hat und du dokumentierst alles, was aus deiner Sicht nötig ist, um diesen Wunsch umzusetzen, dann ist es eine bessere Aufgabenbeschreibung für den Mitarbeiter, weil er dann nicht den Kopf ausmacht und eine Checkliste abarbeitet, sondern eigentlich sagen muss, okay, das heißt, wir haben ja hier eigentlich den Wanddurchbruch, den brauchen wir dann weiter drüben. Stromkabel haben wir hier, ich sehe keins, also Foto machen, kein Stromkabel. Wo kriegen wir das her? Das kriegen wir von da drüben her. Und während er diese Fotos macht und es auch beschriftet, ist am besten Fall sogar der Kunde mit anwesend. Weil da kriegt auch der Kunde mit, aha, der Umbau hier ist gar nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann sagt der Mitarbeiter zum Beispiel, wir haben hier das Netzwerkkabel hingelegt, um im Elektriker-Beispiel zu bleiben. Das reicht aber nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich nochmal eine neue Rolle Netzwerkkabel bestellen, weil wir sollten am besten Fall dann nochmal ein Kabel hinziehen, sonst gibt es hier unten ein Stückwerk oder sonst irgendwas. Das heißt, das Problem kann der Mitarbeiter selbstverantwortlich mit seinen Kompetenzen, wenn er das denn kann, aufnehmen und erklären und hat dann, wenn er nach Hause kommt oder zurückkommt ins Büro und es abgibt, kann er eine Anerkennung bekommen, Lob bekommen, weil wenn man weiß, okay, so wie du es jetzt gemacht hast, können wir den Kostenvoranschlag schreiben, der Kunde weiß, was er möchte und dann sind alle happy, alle stolz. Das ist ein Beispiel dazu.
Ja, ich glaube, du hast was Wichtiges angesprochen. Das ist ja auch so ein Thema. Also wir haben ja drüber gesprochen, dass die Mitarbeiter einfach das Chaos nervt und der Stress nervt und dass sie mit einem schlechten Gefühl nach Hause gehen. Das ist halt eben auch so eine Argumentation. Nicht, dass man sagt, ey, wir brauchen Fotos, dass wir, sondern die Fotos sind auch wichtig, dass du. Ja, also was ist der Effekt für dich? Das ist so dieses klassische, was ist für mich drin Thema, dass man es so rum argumentiert und nicht nur, hey, wir brauchen das hier, damit wir im Büro netter arbeiten können sozusagen. Ne? Weil dann sagt der Mitarbeiter sich auch, ja, es ist ja schön, wenn ihr netter arbeitet, aber was habe ich denn davon? Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den wir noch ansprechen sollten.
Ist so und ich will das jetzt auch nicht, dass es jetzt nur auf der Wattebäuschen-Ebene gefühlt ankommt, sondern du brauchst schon auch klipp und klare Anweisungen zum Thema, was möchtest du denn auf jeden Fall haben? Also zum Beispiel, dass die Fotos beschriftet sind, dass sie nicht verwackelt sind, dass sie rechtzeitig da sind. Bei manchen, die sagen, ja, ich habe das Foto ja gemacht, aber es liegt halt irgendwo auf dem Handy in irgendeiner Galerie rum und wird nur auf Bedarf, auf Nachfragen vom Chef dann unter Murren rausgesucht. Da gibt es einfach verschiedene, sagen wir mal, organisatorische Anforderungen, dass ich sage, ich möchte es rechtzeitig haben, ich möchte es vollständig haben und ich möchte es beschriftet haben. Und als kleines Beispiel, es gibt immer die Mitarbeiter, die es nicht machen, die Beschriftung halt nicht ungern machen oder vergessen. Und dann sage ich schon, nimm den Mitarbeiter vielleicht mal an einem regnerischen Tag im Büro auf die Seite und sagt, er soll dir mal helfen, eine Viertelstunde lang die Bilder zu beschriften. Und dann sind es vielleicht Bilder, die 2 Wochen alt sind. Da steht er daneben und sagt, weiß ich doch nicht, wo das war oder was ich da sehe oder warum ich das Foto gemacht habe. Da sagt er, ja, wenn du es nicht weißt, ich weiß es jetzt auch nicht. Wäre toll, wenn du das nächste Mal direkt nach dem Fotografieren machen würdest, weil da haben wir noch maximal viel Informationen in deinem Kopf zu diesem Bild. Dann gebe ich eine einfache Faustregel immer mit. Was sehe ich und wo bin ich? Wenn ich das aufs Bild beschrifte, dann hat der Mitarbeiter nicht einfach nur 20 Bilder gemacht, sondern er macht 1, 2, 3 Bilder, beschreibt, das kann man auch eindiktieren, sagt kurz, wo bin ich und was sehe ich und legt es dann direkt sofort in den richtigen Ort ab. Dann weiß ich, okay, er hat es gesehen, das ist der aktuelle Baufortschritt und wir haben gerade dieses Problem und habe keine Hohlschuld, sondern der Mitarbeiter hat eine Bringschuld. Das ist so ein Wandel, den wir bei unseren Kunden umsetzen.
Okay, also das nehme ich auf jeden Fall auf und unterstreich's nochmal, das kannte ich so auch noch nicht, aber das ist ein super Anhaltspunkt, was sehe ich, wo bin ich? Mhm. Und ich glaube, da kann auch sofort gehen, das ist ne, nicht abstrakt oder kompliziert, sondern was sehe ich, wo bin ich? Also Wenn ich das nicht mehr weiß, dann muss ich, habe ich ein anderes Thema. Ja. Was sehe ich und wo bin ich?
Ich habe da ein Beispiel. Ich mache sowas ja bei den Einführungspaketen bei mir meistens unsere Kunden regelmäßig, dass wir tief in dieses Thema auch reingehen. Und er hat da auch ein spezielles Leitfaden dazu, den ich da erkläre. Aber ein Beispiel dazu ist eine Tiefgarage, ein Bild mit einer Tiefgarage, wo so eine Kutterschaufel heißt es bei uns, Kehrblech in NRW oder so, ja. Da liegt in der Tiefgarage so ein Kehrblech auf dem Boden und ist ein Bild von der Tiefgarage ohne Beschriftung. Da frage ich den Projektleiter, wozu ist dieses Bild gemacht worden? Sagt er, er weiß es auch nicht. Er soll das Bild ausdrücken, wir haben aufgeräumt, oder soll das Bild ausdrücken, guck mal, wir sind hier und da ist noch gar nichts vorbereitet. Warum wurde dieses Bild gemacht? Ich sagte, ja, das ist eine sehr gute Frage. Das weiß er jetzt auch nicht mehr. Und wenn jetzt aber der Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt gemacht hätte, ein Bild so, wir haben alles restlos zusammengefegt, das ist die letzte Kutterschaufel, wir gehen jetzt, dann weißt du, okay, ist cool. Oder wenn das Bild gemerkt worden wäre, wir kamen hierher, hier liegt die Kutterschaufel vom Vorgewerk, aber für uns ist noch überhaupt gar nichts vorbereitet, dann hat das Bild eine quasi 100% andere Aussagekraft. Eine Mal, wir sind fertig, das andere Mal ist, wir konnten hier gar nicht arbeiten.
Ja, verstehe ich. Okay, also klar, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, sagt man zwar immer, aber manchmal sind 2 Worte zum Bild vielleicht auch nicht schlecht, um das Bild noch ein Stück weit klarer zu ziehen. Okay, Gut, ich habe mir noch zwei Sachen, so richtig coole Dinge aus deiner Checkliste rausgenommen, die ich einfach nochmal kurz ansprechen möchte, weil's echt einfach coole Ideen sind. Das eine ist die 16-Uhr-Checkliste. Mhm. Sag einfach mal was dazu, weil ich fand die Grundidee echt, echt super und ich glaube, das kann jeder auch für sich mitnehmen. Was ist die 16-Uhr-Checkliste und wofür gibt's sie?
Also inzwischen sage ich zu unseren Kunden, wenn sie zu uns kommen, mach ein Tagesabschlussgespräch und nicht eine 16-Uhr-Checkliste. Aber die 16-Uhr-Checkliste ist plakativer. Im Endeffekt sorgt sie dafür, dass man nicht einfach wie die Sau vom Druck geht von der Baustelle, sondern dass das Team, das auf der Baustelle ist, einen Checkout macht, ein Tagesabschlussgespräch miteinander führt und sich selbst reflektiert und wichtige Informationen festhält. Das klingt jetzt viel akademischer, wie es eigentlich ist. Die meisten machen das sowieso informell. Die hocken im Auto, reden nochmal oder rufen den Chef nochmal an oder fahren auf den Hof und sprechen halt einfach nochmal ein bisschen über, was heute war. Und bei diesem Tagesabschlussgespräch als Prozessschritt im Unternehmen geht es darum, dass die, wenn der Tag vorbei ist, sich relativ strukturiert ein paar Fragen stellen. Nämlich wichtige Termine, gab es halt irgendwas, was passiert ist, was irgendjemand anders wissen muss, Bauherr, Architekt, anderes Unternehmen, irgendeine Verzögerung oder eine Beschleunigung kann genauso sein, sind wir schneller gewesen oder hat irgendwas länger gedauert. Ein zweites Thema ist Material. Haben wir heute Dinge verbaut oder gebraucht, die wir eigentlich für die nächsten Tage vorgesehen hatten? Oder haben wir extrem viel übrig? Und es ist auch, könnte auch ein Indiz sein, dass man irgendeinen Teil vom Angebot vergessen hat oder nicht gesehen hat. Oder sich halt Fragen stellt zum Thema Material. Und dann zum Thema Werkzeug, weil das ist dann das, was am nächsten Tag frustrieren kann, wenn man halt feststellt, okay, Verschleißteile oder Verbrauchsmaterial ist leer gegangen oder wir brauchen am nächsten Tag noch ein Werkzeug. Also einfach strukturiert nochmal durchgehen. Gibt noch ein paar andere Punkte auf dieser Liste. Im Kern geht es darum, dass wir uns bei unseren Kunden die Führungskräfte, Projektleiter entlasten wollen, dass sie nicht das Gefühl haben, die müssen jeden Tag auf jeder Baustelle nach dem Rechten sehen, sondern sie werden informiert über wichtige Details von der Baustelle und können in diesem Tagesabschlussgespräch mit den Mitarbeitern vor Ort auch sprechen, telefonieren und natürlich gern vor Ort fahren. Ich will das nicht ausschließen, aber eben, man muss nicht vielleicht auf jeder Baustelle an jedem Tag vor Ort sein, nur um festzustellen, hier läuft's. Und vielleicht ist zwei Straßen weiter oder zwei Ortschaften weiter eine Baustelle, wo es halt nicht läuft. Und die sehe ich vielleicht nicht oder die habe ich nicht so im Blick, weil ich mit anderen Dingen vielleicht überlastet bin. Also es ist auch ein Instrument, um einen Fokuspunkt der Führungskräfte auf die Projekte zu führen, bei denen sie gefragt sind mit ihrer Lösungskompetenz. Und bei denen Projekten, wo es läuft, das Team selbst einfach sagen kann, hier ist alles cool und wir haben uns die wichtigen Fragen gestellt und es läuft und wir können morgen genauso weitermachen oder eben nicht. Und warum Tagesabschlussgespräch auf der Baustelle? Also das ist der Ort, an dem man es durchführt. Noch bevor man den Zündschlüssel reinsteckt oder den Starter-Stoppknopf am E-Auto drückt, ist die Frage, warum auf der Baustelle? Ganz klar, weil da kann ich alle Informationen noch mit relativ wenig Aufwand einholen. Wenn ich mal im Auto bin oder auf dem Hof angekommen bin, dann sage ich, weiß ich nicht mehr, das war doch im Obergeschoss. Ja, wie sah es denn da aus? Ja, weiß ich nicht mehr. Wenn man auf der Baustelle ist, fällt es einem viel leichter, das nochmal nachzuschauen. Und da kommt auch noch ein kleiner Tipp dazu. Einfach den Azubi auch vielleicht nochmal mit einspannen und sagen, hey, könntest du, wir sind ja jetzt soweit fertig, gehst du nochmal kurz überall durch, machst Fotos. Auch ein cooler Tipp an der Stelle, das zweite ist 360-Grad-Fotos machen. Die Kameras sind ziemlich erschwinglich inzwischen und dann kann der Azubi mit einem Klick in einer Sekunde einen kompletten Raum aufnehmen und ein Foto machen und dann zurückkommen. Und dann hat man alles ordentlich sauber dokumentiert, sich die wichtigen Fragen gestellt. Und das Schönste ist, wenn das der Kunde auch noch wahrnimmt, was man da tut, weil er dann eben am Schluss auch die Sicherheit hat, dass er dem richtigen Team und dem richtigen Unternehmen sein Vertrauen geschenkt hat.
Okay, also ganz, ganz viele Punkte drin, das steht auch nochmal in dieser...
Ausführlicher habe ich das in meiner Podcast-Folge. Ich weiß es aber gerade nicht mehr, in welchen Bausteinen.
Das findet ihr raus, ja. Ich weiß es auch nicht, aber das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Tipp. Das kann ja dann jeder individuell für sich umsetzen, weil jeder hat um 16 Uhr vielleicht noch ein paar eigene Themen, je nachdem, was er so macht. Aber diese Grundidee finde ich absolut super. Und das dann eventuell auch noch mal täglich mit einem Foto zu dokumentieren, das kann man ja dann auch wieder zum Beispiel dem Kunden wieder zur Verfügung stellen. Hey, das ist unser Baufortschritt, wenn der nicht vor Ort ist. Da gibt's ja auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Also auf jeden Fall eine coole Idee. Mhm. Dahingehend passt sehr gut das Zweite, was ich mir noch aufgeschrieben habe, und zwar die 50% Bewertung. Also vom Kunden eine Bewertung bei der Hälfte ungefähr des Baufortschritts einzufordern. Ich sage jetzt nichts dazu, sondern überlass es einfach dir. Was ist der Gedanke dahinter und was kann das für Effekte haben?
Ich mache das mit einem Beispiel aus einem ganz anderen Segment. Stell dir vor, Jörg, du gehst ja gerne ins Salzburger Land, glaube ich, zum Urlaub machen. Und stell dir vor, du kommst da in ein Hotel, ja, und die fragen dich am Schluss, nach vielleicht so 10 Tagen Urlaub, ja, fragen dich am Schluss, wie war's? Und du sagst, ja, eigentlich ganz cool, nur an dem an dieser Getränkestation, dieser Instant-Kaffee, der hat mir überhaupt nicht, das fand ich schrecklich. Na, sagt der Hoteldirektor oder wer auch immer sich das gefragt hat, so, ja, danke für das Feedback, werden wir darauf achten, dass wir das vielleicht in Zukunft nicht mehr haben. So, ja, dann gehst du und denkst, weiß nicht, ob ich da nochmal buche, weil war eigentlich gut, aber der Kaffee hat mich echt gestört. Alternative wäre, die fragen dich nach 2 Tagen, ja, Herr Mosler, wie gefällt's Ihnen denn bei uns? Und du sagst, ist alles ganz cool, aber der Instant-Kaffee da in dieser Getränkestation, der schmeckt mir gar nicht. Und die dann sagen würden, ja, aber Herr Mosler, das ist doch kein Problem. Da gehen Sie doch einfach in unsere Bar, da lässt Ihnen der Barkeeper ein Cappuccino raus, wenn Sie einen möchten. Ist gar kein Thema. Und dann hättest du gesagt, sie ist alles geil, ja. Was ich damit meine ist, man verpasst eine mega Chance, den Kunden glücklich machen, wenn man ihn nach seiner Meinung erst am Schluss vom Projekt fragt. Aber das geht noch viel mehr und in dem Beispiel geht es noch viel tiefer, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber das ist es plakativ auf den Punkt gebracht, das Projekt zu retten, bevor das Kind in den Brunnen fällt.
Ja, du hast da so eine schöne Zeitleiste in deinem PDF drin, ne? Mit diesem Shit Happens und More Shit Happens, ja, bei dieser 50% Checkliste. Yeah. Ja, das fand ich sehr schön. Ja, das kann man sich richtig gut vorstellen. Aber eine Grundidee ist, also wir fragen einfach zwischendrin mal nach und machen das, ich nenne es jetzt mal offiziell, also fragen den Kunden wirklich offiziell nach seiner Meinung, nach einer Bewertung, fragen ihn, was passt, um dann eventuell auf Dinge, die ihm jetzt vielleicht irgendwie sauer aufgestoßen sind, warum auch immer, die er aber nicht kommuniziert hat, einfach eingehen zu können. Die wenigsten Handwerker werden Instant-Kaffee mitbringen, aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, ja, wo man einfach merkt, okay, das können häufig Kleinigkeiten sein und wenn man mal nachfragt, dann kriegt man das Ganze nochmal.
Ja, da in dem Prozess stecken noch 2 ganz wesentliche Verbesserungen drin. Das eine ist eine kontinuierliche Bewertung online, also Google-Bewertung, weil das ist auch in dem Prozess mit eingewoben. Und ein anderer Bereich, der da mit drin steckt, ist, du hast mit deiner Mannschaft wesentlich weniger Lügen und Ausreden und Schuldzuweisungen, weil ja der Kunde auch nochmal gefragt wird zu den Prozessen. Und dann kann der Mitarbeiter die erzählen dir einfach weniger Bullshit, weil sie genau wissen, übermorgen oder in den nächsten Tagen wird sowieso der Kunde nochmal befragt. Es ist auch mit da drin. Also deswegen, das ist die Folge raus aus Lügen und Ausreden. Und das ist einer der besten Prozesse, die ich in den letzten Jahren entdeckt habe. Kommt aus einem ganz anderen Segment, aus der Softwareentwicklung, aus dem agilen Entwickeln, dass du einfach den Kunden regelmäßig und oft fragst, wie er denn mit dem neuen Feature zufrieden ist, noch bevor das Feature fertig ist. Weil das Schlimmste, was passieren kann, du hast es nachher fertig, der guckt sich an und sagt, toll, aber bringt mir nichts. Und deswegen früh oft Feedback fragen und ich habe das dann einfach auf die Baustellen übernommen oder transferiert.
Ja, okay. Also das habe ich gelesen, habe ich mir sofort gedacht, das ist eine coole Idee, das dementsprechend mal zu machen. Mhm. Gut, also wir haben jetzt ein paar Dinge gestreift. Ihr könnt euch vorstellen, bei 6 Podcast-Folgen, die der Achim dazu aufgenommen hat, inklusive Doch diesem PDF ist noch eine ganze Menge mehr drin. Ich packe es euch in die Shownotes rein, also insbesondere den Link zu Arins Podcast, diese Folgen. Ich habe sie selbst alle durchgehört, obwohl ich keine Baustellenprozesse mehr habe. Ja, aber wenn du dich mal damit beschäftigt hast, also es ist wirklich eine super spannende Geschichte. Ich packe euch den Link in die Shownotes zum Podcast und dann könnt ihr euch darüber dann auch das PDF vollkommen kostenfrei runterladen.
Ja, da muss man keine E-Mail-Adresse angeben, nichts, einfach draufdrücken und dann kann man sich das PDF runterladen. Und da bitte ich auch darum, weil in dem Podcast erzähle ich an ein paar Stellen was von Diagrammen und Schaubildern. Und wenn man sich das PDF dazu anschaut, dann wird's einem, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen.
Okay. Findet ihr alles in den Shownotes. Jetzt hast du noch das letzte Wort. Am besten einen flammenden Appell zum Thema Brücke zwischen Baustelle und Büro. Alles, was du noch raushauen möchtest zu diesem Thema, jetzt kannst du es machen.
Das ist tatsächlich eines meiner Herzensthemen und ein Appell da vielleicht an die Zuhörer. Wenn du irgendwo irgendjemand kennst oder eine Veranstaltung hast oder irgendwo eine Bereicherung brauchst, so diese Themen, und jede Podcast-Folge fängt auch mit einer guten Geschichte an. Wenn du das irgendwo haben möchtest, komm gerne auf mich zu und dann schauen wir mal, ob ich vielleicht bei deiner Veranstaltung oder bei deinem Themenfeld eine Bereicherung darstellen kann und euch unterstützen kann, dass dieses teilweise von manchen erstmal belächelte Thema so elementar, weil es immer die Kundenbeziehung im Blick hat, dass wir das einfach im Handwerk allgemein weiter nach vorne tragen können.
Wunderbar. Machen wir ein Ausrufezeichen dran, haben wir definitiv alle in irgendeiner Form was zu tun und zu verbessern. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle mit anpacken können. Gut, Achim, ich danke dir für deine Zeit und für deine Infos. Euch danke ich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder beim Workerscast. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao.
Tschüss. Euer Jörg.